Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Wir erfüllen halt das Gelübde und die Tradition führen wir weiter. Die Tradition unserer Väter und Vorväter.
Die Frauen mussten zu Hause alles stemmen, damit die Männer Theater spielen konnten. Und das hat sich halt jetzt grundlegend verändert. Und das ist auch gut so.
Wenn man in München ist, wenn man in Garmisch ist, die Leute einen ansprechen, erkennen, ja, wie ist es da? Ist das dann ein Riesenthema? Ja, du spielst ja den Jesus in Oberammergau.
Oberammergau, das ist etwas Besonderes. Der Ort, in dem das bekannteste Passionsspiel der Welt stattfindet. Wo die letzten Tage Jesu Christi aufgeführt werden. Von den Bewohnerinnen und Bewohnern des kleinen bayerischen Dorfes. Zum ersten Mal vor bald 400 Jahren, seitdem immer wieder. Meist alle 10 Jahre, inzwischen in einer mehr als 5-stündigen Aufführung.
Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.
Und wenn mir einer meinen Rock vom Leib reißt,
dann schenke ich ihm auch noch meinen Mantel.
Und in diesem Jahr, im Mai, wäre es wieder soweit gewesen. Wäre. Denn auch das Passionsspiel wurde abgesagt. Wegen der Corona-Krise, wie uns Pressesprecher und Jesus-Darsteller Frederik Mayet erklärt hat.
Tatsächlich war das ein ganz schöner Schlag in die Magengrube, als es dann ausgesprochen wurde, dass die Passionsspiele verschoben werden. Also klar hat man die Tage davor schon drüber gesprochen und sich Gedanken gemacht und es war eine totale Anspannung irgendwie bei jedem da. Und irgendwie der Kopf sagt einem, dass es die absolut richtige Entscheidung ist, weil unter diesen Umständen wäre jetzt ein Spielen, ein Proben einfach nicht möglich gewesen. Also man merkt das jetzt auch, dass es die absolut richtige Entscheidung ist. Trotzdem ist es natürlich was, was einem erstmal in dem Moment total wehtut und das ist schon erstmal niederschmetternd. Ja.
Nun soll es 2 Jahre später stattfinden, das Passionsspiel mit dieser großen Tradition.
Das Passionsspiel, wo es immer auch wieder schwierige Zeiten gab, das geht daran jetzt auch nicht kaputt. Also das weiß ich einfach. Also da hängen wir alle zu sehr dran und wir wissen, wir müssen das auf die Bühne bringen. Das ist irgendwie so unsere Verpflichtung, die wir als Oberammergauer haben, also jede Generation das irgendwie weiterzutragen. Und jetzt ist es halt so, dass wir es einfach nicht wie geplant in 2020 machen können, sondern in 2022. Und das gibt einem wirklich Zuversicht und Hoffnung und weiß, man hat da so ein Licht am Ende des Tunnels, wo man sich wieder drauf ausrichten kann, wo man sich drauf freuen kann, wo man drauf hinplanen kann. Das gibt einem schon eine Kraft und auch eine Hoffnung.
Mit Frederik Mayet habe ich gesprochen, nach der Absage für 2020. Im Laufe dieser Sendung werden wir ihn immer wieder hören. Die anderen Aufnahmen stammen von Mitte Februar. Damals war ich für 2 Tage in Oberammergau. Auf meinem Weg dorthin sind mir bereits in der Bahn vereinzelt Menschen aufgefallen, die Atemschutzmasken trugen. Ziemlich übertrieben, wie ich damals dachte, vor nicht mal 2 Monaten. Das Coronavirus war, für mich, wie für viele andere wohl auch, da noch nicht mehr als diese Krankheit aus und in Asien. Inzwischen weiß ich es besser. Karwoche und Kontaktsperre. Was vom Passionsspiel in Oberammergau übrig bleibt, das ist das Thema unseres Wochenendjournals. Heute am Karsamstag. Am Mikrofon mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind.
Well, Jesus was an only son, as he walked to Calvary. Mother Mary walking beside him in the path where his blood spilled. Jesus was an only son in the hills of Nazareth. He lay reading the Psalms of David. He let his mother's feet. Mother, pray, sleep tight, my child, sleep well, for I'll be at your side. And no shadow, no darkness, no tolling bell shall pierce your dreams this night.
Im Mai wäre es gestartet, das Passionsspiel von Oberammergau. Geplant waren bis Oktober mehr als 100 Aufführungen. Gespielt, zumindest in den Hauptrollen, von fast ausschließlich männlichen Bewohnern des Dorfes. Von Männern wie Peter Stückel und Walter Fischer. Die beiden wären in diesem Jahr zum 10. Mal dabei gewesen. Die Dienstältesten sozusagen. Die End-70er getroffen habe ich im Gasthof Rose, den Peter Stückel lange selbst geleitet hat und wo die Wände von der langen Tradition des Festspiels und damit auch der eigenen Familiengeschichte zeugen.
Also die zwei Ehrenurkunden, die sind von meinem Vater Benedikt Stückle. Der war 1950 und 1960 der hohe Priester Kaiphas. Das war damals die größte Sprechrolle. Und nachdem er ja mit einer evangelischen Frau verheiratet war, durfte er nicht Christus werden. Der war eigentlich vom Spielleiter aus ausgewählt, dass er einen Christus macht. Aber erstens war er natürlich ein armer Schlucker und dann ist halt alles anders gelaufen. Und der katholische Pfarrer Bogenrieder, der hat damals von seinem Vetorecht als katholischer Pfarrer Gebrauch gemacht und hat gesagt, der Kerl ist mit einem evangelischen Weib verheiratet, der kann keinen Christus machen, aus.
Da hinten hingen die beiden goldenen Urkunden Vieh und Vater. Hier sehe ich in der Mitte eine goldene Urkunde, auf der Peter Stückel steht. Das sind Sie und drumherum ganz viele verschiedene Gemälde aus verschiedenen Jahren, wie ich sehe. Eines, auf dem Sie sind es, glaube ich, mit Kardinal Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt, stehen.
Ja, ja, das obere da.
Wie kam es zu dieser Begegnung?
Nach der Premiere ist halt der hinter die Bühne gekommen und ich war halt der Kaiphas. Das sind schon meine Enkelkinder, der kleine Michael und der Gregor. Und der ist da 2 Jahre alt und da durfte er schon mit auf die Bühne.
2 Jahre alt, 3 Jahre alt. Erinnern Sie sich an Ihr erstes Mal? Ich nehme an, da waren Sie noch ganz, ganz klein.
Kann ich mich sehr gut erinnern, ich war da. Unter den Engeln zum Schluss, das war begeisternd für die Kinder, wahnsinnig. Gell? Das gibt es ja schon lange nicht mehr.
Was heißt das, unter den Engeln?
Ja, das war bei der Auferstehung. Das war praktisch fast so eine Pyramide, lauter Engel. Gell? Ich weiß nicht, wie lange es das gegeben hat, vielleicht bis 60 sogar. Nein, sogar. Oder ein bisschen länger.
Was hat sich noch alles verändert in Ihrer Wahrnehmung?
So in dieser alten Form ist der Passion, der Passion sagen wir nicht, die Passion, haben Sie ja schon gehört, geblieben eigentlich im Großen und Ganzen bis 1984, kann man sagen. Ja, mit wenig Abstrichen, das eine oder das andere. Ein bisschen verändert, aber nicht groß, so dass man es hätte wahrnehmen können. Bis 84 und ab 90 beginnt ja bekanntlich eine neue Ära.
Eine neue Ära, damit meint Walter Fischer das erste Passionsspiel unter der Leitung von Christian Stückel, dem Sohn von Peter Stückel. Christian Stückel war damals noch nicht einmal 30 Jahre alt und konnte und musste auf einmal dem Ort sagen, wo es lang geht, wie die hunderte Jahre erzählte Geschichte vom Sterben Jesu neu aussehen könnte. Etwas, das ihm damals und bis heute gelungen ist, wie sein Vater findet.
Er arbeitet natürlich immer an etwas Neuem. Er hat gesagt, wenn ihm vorgeworfen wurde, ja, macht schon wieder am Text rum oder macht schon wieder neue Kostüme, dann hat er gesagt, ich bin 10 Jahre älter und ich habe ganz andere Auffassung jetzt. Solange man an der Sache arbeitet, wird es auch gut. Wenn man das immer das Gleiche macht, dann irgendwann ist es dann kaputt.
Ich habe im Vorfeld recht viel gelesen und häufig darüber gelesen, wie viele Volksabstimmungen es in Oberammergau gibt. Ich glaube, die zweithäufigsten in ganz Bayern, die sich weitgehend auf die Passionsspiele beziehen. Wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert hier genau? Wann werden diese Abstimmungen abgehalten und warum?
Warum? Das ist ein neues Instrument, politisch natürlich. Es gibt es noch nicht allzu lange, dass man das machen kann. Und dann finden sich genügend Leute, die Unterschriften herbringen und dann kommt es eben zu diesem Bürgerentscheid. Gell? Das ist damals auch über Christian Stückel in einem Bürgerentscheid abgehalten worden, der Spielleiter und so weiter. Da haben andere irgendeine Chance gesucht, also ihn wieder zu verdrängen. Das ist aber zum Glück nicht so ausgegangen, wie sich die das erhofft haben. Was anderes zum Beispiel ist das Dach im Passionsspieltheater. Das gehört auch zur ganzen Geschichte und das war also hier umstritten von einigen. Also, dass man diese Vorbühne zumachen kann, da ist es auch zu einem Bürgerentscheid gekommen. Der ist auch für uns positiv ausgegangen. Und jetzt, seit dieser Zeit, ist man heilfroh, dass man das Dach überhaupt hat. Sonst könnten wir viele Proben nicht so in der Art abhalten.
Aber man einigt sich am Ende. Und am Ende sind es demokratische Entscheidungen.
Ja.
Was bedeuten die Passionsspiele für Oberammergau? Wie würden Sie das beschreiben?
Wir erfüllen halt das Gelübde und die Tradition führen wir weiter. Die Tradition unserer Väter und Vorväter. Und ich glaube, das ist in Bayern einmalig. Also über den Zeitraum werden bald 400 Jahre, dass man der Tradition treu ist. Und natürlich ist es für den ganzen Ort auch im Fremdenverkehr alles ist es natürlich sehr positiv fürs Geschäft. Aber wie gesagt, nur alle 10 Jahre. Und wir waren ja auch immer so stur und haben uns nicht darauf eingelassen, auf die Geschäftsleute, die gesagt haben, jetzt könnte man doch eigentlich jedes Jahr machen. Oder? Und ich glaube, das Passionsspiel ist deswegen so wertvoll, weil es nur alle 10 Jahre stattfindet.
Die lange Geschichte, die Tradition. In Oberammergau ist sie allgegenwärtig. An vielen Orten, wie im Friseursalon von Katharina Deisenberger. Auch sie hat ihr Geschäft inzwischen schließen müssen, wegen der Corona-Krise. Doch besonders war die Situation dort bereits Mitte Februar, bei meinem Besuch. Denn da hatte er schon seit gut 10 Monaten gegolten, der Aschermittwoch 2019 in Kraft getretene Bart- und Haarerlass. Eine Regelung, die es den meisten Teilnehmern des Passionsspiels verbietet, sich die Haare zu kürzen.
Morgen, Adam.
Ein Herr kommt rein, den habe ich jetzt hier nicht erwartet. Er hat einen langen Bart, aber er kommt zum Haareschneiden.
Nein, der arbeitet da.
Weil die Männer mit den langen Bärten, die sind allgegenwärtig aktuell in Oberammergau und die dürfen und können aktuell nicht zu Ihnen kommen.
Ja, also nicht zum Abschneiden, aber so zum Korrigieren, für Konturen ausrasieren, das ist kein Problem.
Das ist mir auch schon aufgefallen. Es gibt welche, die den ganz wild tragen, da ufert das so ein bisschen aus unten und oben. Aber es gibt auch welche, da sieht das ganz gepflegt Richtung Berliner Hipster aus.
Ja, ach Gott, ich glaube, das ist also ein bisschen rollebedingt, ob sie eher wild daherkommen sollen oder ob sie dem ein bisschen Einhalt gebieten dürfen.
Wie streng wird der Bart- und Haarerlass eigentlich beobachtet? Gibt es auch manchmal welche, die dagegen verstoßen?
Ja, das traut sich keiner. Also ist man ja automatisch dann, wird man geächtet. Glaube ich, ich weiß es nicht.
Sie haben es noch nicht erlebt?
Nein, ich habe es noch nicht erlebt. Letzte Woche war jemand da, der hat Rollenänderung oder ich weiß nicht, auf jeden Fall ist er woanders eingeteilt worden. Er ist jetzt zu die Römer gekommen und das war ihm total arg, weil er eigentlich unterm Jahr auch lange Haare trägt und einen Bart hat und jetzt hat er den wegen die Römer abschneiden müssen und das war ihm total arg. Und dann habe ich gesagt, das ist ja wieder witzig. Ich weiß nicht, wie viel sich das jetzt wünschen, dass sie ihre Haare loswerden und er wird es quasi auferlegt und findet es voll schlimm. Also voll schlimm, aber fühlt sich ganz fremd jetzt damit, weil er eigentlich niemals so kurze Haare trägt und eigentlich immer einen Bart hat und so kann es auch sein.
Wir sehen hier an den Wänden Bilder von früher. Was zeigen diese Bilder?
Das ist der Herr, der gerade eben reingekommen ist.
Ach nein, der Herr, der eben hereingekommen ist mit weißen Haaren, mit einem weißen Rauschebart à la Weihnachtsmann. Von wann ist dieses Bild?
Ich weiß es nicht und ich darf es auch, glaube ich, gar nicht sagen, weil sonst wüssten alle, wie alt der Adam ist und das mag er gar nicht.
Aha.
Aber ich kann sagen, der Adam arbeitet schon länger bei uns, als meine Mama auf der Welt ist.
Gabriele Deisenberger, die Mutter von Katharina Deisenberger. Sie stehen schon ein paar Jahre länger hier im Salon und haben noch mehr Rückblick als ihre Tochter. Wie erleben Sie diese Zeit vor und um die Passionsspiele herum?
Es ist eine sehr spannende, aufregende Zeit, voller Erwartungen. Was kommt auf uns zu? Wie wird es? die Haare müssen wachsen, die Bärte sprießen und seitdem mutige Frauen, tapfere Frauen für uns gekämpft haben, ist jetzt eben der Haarerlass auch für Frauen ab 35 sehr spannend.
Mit den mutigen Frauen meint Gabriele Deisenberger eine Gruppe von Frauen, die für ihre Rechte vor Gericht gezogen ist. Mit Erfolg. Bis 1990 durften nur unverheiratete Frauen an dem Passionsspiel teilnehmen und älter als 35 Jahre durften sie auch nicht sein. Größere weibliche Rollen gibt es dennoch bis heute nicht.
Es gibt nicht so viele Frauenrollen. Es gibt die Maria, die Magdalena, es gibt Freundinnen Jesu, weinende Frauen. Das waren früher alles Mädchen. Also es ist zum Beispiel aufgetroffen, dass eine 19-jährige junge Frau Maria war und der Jesus ein Mann mit, wie alt wäre der gewesen sein, 40, 50. Also, und das ist halt jetzt halt nicht mehr. Jetzt dürfen auch verheiratete Frauen Rollen übernehmen. Also was heißt Rollen? Sie übernehmen die Mariendarstellerin, die Magdalena ist diesmal eine verheiratete Frau. Also es ist vollkommen in Ordnung so. Es ist gut, ich freue mich drüber.
Vor 1990 gab es wahrscheinlich dann auch entsprechend mehr Frauen, die sich hier bei Ihnen im Salon beschwert haben über die Situation.
Was heißt beschwert? Man hat es zum Teil halt hingenommen, dass das einfach so ist, dass Frauen ab 35 und verheiratete Frauen nicht mitwirken dürfen. Es war ein alter Brauch, es hat der Haushaltsführung geschuldet. Die Frauen mussten zu Hause alles stemmen, damit die Männer Theater spielen konnten. Und das hat sich halt jetzt hat grundlegend verändert. Und das ist auch gut so.
Sie persönlich haben auch schon an Spielen teilgenommen?
Ja. Ich habe 1960, 70, 77, 80, 84.
Damals waren Sie noch unverheiratet und unter 35.
Genau. Ja. Und dann habe ich 87 geheiratet und somit war das dann vorbei. Und jetzt hat spiele ich wieder mit.
In diesem Jahr spielen Sie wieder mit. Und wobei?
Ich bin im Volk und da freue ich mich drüber, beim Einzug in Jerusalem.
This land is mine. God gave this land to me. This brave and ancient land to me. And when the morning sun reveals her then I see a land where children can run free.
Das ist natürlich einmal die Gemeinde Oberammergau als Veranstalter der Passionsspiele, die natürlich davon abhängig ist. Also das alle 10 Jahre sind die Hotels voll, die Restaurants voll, da die Gewerbesteuereinnahmen sind da natürlich, aber auch das Passionsspiel selber wirft dann gehörigen Gewinn für die Gemeinde ab. Und das ist natürlich schon für viele echt extrem schwierig. Also jetzt sage ich mal, die Hoteliers, die jetzt viel investiert haben, auch im Vorfeld und gesagt haben, das wird ein super Jahr und ein gutes Passionsjahr und das Passionsspiel war ja schon zu 95% ausverkauft und jetzt wird es ein Katastrophenjahr. Und dann gibt es aber natürlich auch die Mitwirkenden. Da gibt es welche, die haben ihre normalen Jobs, haben sie sich freistellen lassen oder sogar gekündigt, haben gesagt, ich bin dann beim Passionsspiel dabei als Schreiner oder als Einlasser. Ich will da dabei sein, ich will auf der Bühne stehen. So, jetzt fällt das Passionsspiel aus, haben ihre Jobs gekündigt oder reduziert oder in unbezahlten Urlaub genommen und können natürlich auch nicht in ihre normalen Berufe zurück. Also die haben da auch echte Einbußen.
Frederik Mayet, Sprecher des Passionsspiels und Jesusdarsteller, über die wirtschaftlichen Folgen der Verschiebung des diesjährigen Spiels auf 2022. Das Passionsspiel ist die große wirtschaftliche Säule vieler Menschen in Oberammergau. Besonders betroffen von der aktuellen Situation sind die Gastronomen und Hoteliers. Der älteste Gasthof vor Ort ist das Hotel Alte Post. Für die Zeit des Passionsspiels war es so gut wie ausgebucht. Wäre besucht worden von Gästen aus der ganzen Welt, von Menschen, die Besitzer Anton Preisinger so einschätzt.
Mein Gefühl ist, dass die Leute früher noch religiöser geprägt waren, dass die noch stärker am religiösen Inhalt des Spiels interessiert waren, vielleicht auch eine gewisse Volksgläubigkeit, einfach das dargestellt zu bekommen. Mittlerweile sind auch sehr viele Gäste darunter, die kulturinteressiert sind, die das also weniger vom Religiösen, vielleicht auch religiös sehen, aber auch diese lange Tradition, die Besonderheit der Oberammergau, das alle 10 Jahre aufzuführen, dass jeder da bereit ist, sich Haare und Bart wachsen zu lassen. Also auch diese Anteilnahme an dem Kulturereignis, denke ich, ist heutzutage stärker, wie es früher war.
Und es sind Gäste, wie ich eben auch hier an den Sprachen entnommen habe, aus der ganzen Welt.
Ja, richtig. Zum Passionsspiel kommen natürlich in erster Linie christlich geprägte Leute, ist ganz klar. Traditionell auch sehr viele Leute aus England oder Großbritannien und USA. Thomas Cook war ja einer der Pioniere, der Reisen für ein breites Publikum anbot. Und der hat schon Ende des 19. Jahrhunderts angefangen, Oberammergau in sein Reiseportfolio aufzunehmen. Und dadurch sind wahrscheinlich wir auch da so stark verwurzelt in diesen Märkten.
Wie sieht es aus mit Stammgästen?
Also viele von unseren Stammgästen, die regelmäßig nach Oberammergau kommen, wollen natürlich dann auch im 10. Jahr das Passionsspiel sehen und kommen dann zum Passionsspiel natürlich auch. Und es gibt ganz viele Gäste, die sagen das dann tatsächlich, dass sie jetzt schon zum 5. Mal oder zum 4. Mal beim Passionsspiel sehen, die vielleicht die Zeit dazwischen gar nicht zu kommen, aber die alle 10 Jahre wirklich für die Oberammergau dann ein fixer Termin ist.
Und es gibt auch prominente Gäste, die Jahrhaus besuchen. Davon zeugen die Bilder, die hier teilweise an den Wänden hängen.
Ja, also die Gästelisten, die man sich durchschaut von den letzten Passionen, also waren Bundeskanzlerin da war der Bundespräsident da, leider war die letzte Zeit kein Papst da, das wäre natürlich auch was Besonderes.
Sie sind die 5. Generation Ihrer Familie, waren es immer Antons?
Ja, also meine Urgroßeltern haben dieses Haus Ende des 19. Jahrhunderts übernommen und haben dann den ältesten Sohn Anton genannt. Und in der Tradition wurde dann immer der Anton weiter vererbt an den ältesten Sohn der Familie. Ich bin sozusagen Anton der Vierte. Mein Sohn heißt, wen wundert es, auch wieder Anton und möchte sogar den Betrieb mal später weiterführen, was für uns natürlich sehr schön ist. Man steckt viel Arbeit und Energie in so einen Betrieb und wenn man dann sieht, dass das auch weiter über die Generationen weitergetragen wird, dann freut einen das natürlich.
Neben dem Passionsspiel ist Oberammergau auch berühmt für seine Holzschnitzerei. Beides ist in diesem Jahr in der Person von Tobias Haseidel zusammengekommen. Einem Holzschnitzer, der das Bühnenbild mitgestaltet hätte. Konkret bei meinem Besuch eine riesige weiße Schlange auf einem schwarzen Hügel. Eine Figur von vielen, die er in den vergangenen Monaten gestaltet hat.
Das wird so auf der Bühne des Festspielhauses stehen. Sie schaut ganz frontal in den Zuschauerraum. Und soll halt eine gewisse Dynamik und Lebendigkeit und Aggressivität verkörpern. Wir haben Säulen gemacht, ein goldenes Kalb über 4 Meter hat ein Team gemacht. Es stehen dann noch Löwen an, 3 Stück für Daniel in der Löwengrube. Säulen werden konzipiert, Bruchstücke bei Hiob, eine Ruine wird da von den Bildhauern geschaffen. Für diese eherne Schlange werden dann noch 70 Handschlangen konzipiert und ausgearbeitet. Also das ist sehr kurzweilig und auch sehr interessant.
Herr Haseidel, mir fällt eines auf. Sie tragen zwar Bart, aber vergleichsweise kurzgestutzt gegenüber ganz vielen anderen Männern, die ich im Augenblick in Oberammergau sehe. Nehmen Sie nicht an den Passionsspielen selbst teil oder spielen Sie einen Römer?
Weder noch. Ich nehme teil, aber als Musiker im Orchester. Und da benötigt man auch keinen Bart. Da bin ich Hornist und mir ist das ganz angenehm mit ohne Bart, muss ich sagen.
Sie hat es schon immer mehr zur Musik hingezogen als zur Schauspielerei?
Ja, letztendlich schon. Also ich war... Das sind jetzt dann meine 7. Passionsspiele, glaube ich. Also zum ersten bei Papa auf dem Arm und dann und so weiter. Und das mit den Schauspielern, ich war da immer etwas nervös. Und bei der Musik war ich teilweise auch nervös, aber jetzt mache ich schon so lange. Und ich muss sagen, das hat dann ganz eine eigene Dynamik. Und ich finde es sehr entspannend. Also ich liebe dieses Hobby Musik und in dieser Kombination mit der Passionsmusik, die ist wunderschön, macht es besonders viel Spaß.
Ja, Jonas? Grüß dich.
Super, ganz gut. Ich bin gerade beschäftigt und ich komme dann hinter, dann schauen wir, wie wir das machen, weil ich habe die Löwen dabei wegen der Größe. Weißt, wie wir das neileimen, dass wir das mit als erstes machen, dass wir da ein bisschen einen Plan haben. Schau dabei, Jonas, für die.
Jonas, Passion, das war ein Dienstanruf. Geht es um Aktuelles?
Genau, das war ein Dienstanruf. Beim Hiob sind die Bruchkanten oben von dem Architraven ja etwas zu weich und da müssen wir ein bisschen nachbessern. Und die haben jetzt von der Bauprobe dieses große Stück, das ist vielleicht zu 4x4 Meter, haben sie geholt im Passionstheater. Das ist jetzt in der anderen Werkstätte und da werde ich sie in so einer halben, dreiviertel Stunde nochmal aufschlagen und mit dem Mitarbeiter die Sache so abklären, damit es dann für einen Bühnenbildner letztendlich okay ist.
Wenn Sie nicht für die Passionsspiele Styropor schnitzen, arbeiten Sie mit Holz. Was genau machen Sie dann?
Prinzipiell Holzschnitzerei. Ein gewisser Part sind natürlich Krippen in jeglicher Art. Es sind teilweise auch Aufträge für Kirchen, für staatliche Institutionen, für Museen. Die Holzschnitzerei ist im Verhältnis zu anderen Ortschaften hier weit verbreitet, wobei wir natürlich nicht mehr so viele sind, wie es schon mal waren. Es waren einmal über 200 Holzschnitzer, jetzt sind wir vielleicht da insgesamt vielleicht 60 oder so, was immer noch eine große Menge ist. Aber der klassische Käufer wird immer exponierter und dadurch ist es natürlich auch immer schwieriger, die Wünsche erfüllen zu können.
Styropor oder Holz? Was macht mehr Spaß?
In dem Fall ganz klar Holz. Ich bin jetzt kein so großer Freund von Styropor, dieser Polyurethan-Schaum, mit dem kann man sehr fein arbeiten und so weiter. Dafür staubt er grausig. Aber Styropor, das, egal was man macht, man hat es im Auto, man hat es im Haus, man hat es in den Hausschuhen. Schlimm, schlimm. Aber die ganze Geschichte als solches macht natürlich unheimlichen Spaß.
Jesus was a carpenter and he worked with a saw and a hammer and his hands could join a table true enough to stand forever. And he might have spun his life out in the coolness of the morning, but he put aside his tools and he walked the burning highways and he built his house from people just like these. And he found them as they wandered through the wild Judean mountains, and he found them as they pulled their nets upon the Sea of Galilee. And for 1,000 evenings, while the day behind him emptied, he put aside his tools and stopped to touch the dying, and he built his house from people just like these. Jesus was a carpenter, and he worked with a saw and a hammer, and his hands...
Also wir gehen jetzt hier ins Foyer. Genau, da ist aktuell ist da ein, noch eine Ausstellung zu der fast 400-jährigen Geschichte der Passionsspiele. Und wenn wir da reinkommen, sehen wir hier schon die ersten Kostüme vom Hohen Rat und den Abendmahlstisch. Der war jetzt, glaube ich, gut 200 Jahre im Passionsspiel eingesetzt. Und das wird jetzt 2020 das erste Mal sein, dass ein neuer Tisch fürs Passionsspiel gebaut wird.
Gebaut ja, aber aufgestellt wird der neue Tisch erst in 2 Jahren, wenn das jetzt abgesagte Passionsspiel von Oberammergau nachgeholt wird. Frederik Mayet, den wir gerade gehört haben, war das im Festspielhaus, das obwohl von 1890 auch heute noch sehr modern wirkt.
Damals wurden ja auch in dieser Eisen-Stahl-Konstruktion viele Bahnhöfe gebaut. Es erinnert ja auch so ein bisschen an den Eiffelturm. Also es war damals die modernste Bauweise und seit 1900 ist praktisch der Zuschauerraum überdacht. Und seit dem letzten Passionsspiel wurde praktisch eine mobile Dachkonstruktion gebaut, die praktisch auch den Bühnenbereich überdacht. Aber was das Besondere oder Einzigartige an der Konstruktion ist, das Dach ist mobil. Man kann das praktisch wie bei einem Cabriolet, beim Auto, nach hinten runterfahren und hat dann praktisch bei schönem Wetter trotzdem nach wie vor die Freiluftbühne, so wie das halt in Oberammergau seit 400 Jahren die Tradition der Brauch ist, dass das Passionsspiel unter freiem Himmel gespielt wird. Und wir sind total froh, dass es das Dach gibt, auch in den Jahren dazwischen. Machen wir manchmal auch Opern oder klassische Konzerte, Theater. Und ohne das Dach wäre das alles gar nicht denkbar. Also das hat fürs Dorf und die kulturelle Arbeit hier total viel gebracht, dass wir dieses Dach haben.
Schauen wir uns mal die Bühne an.
Sehr gerne.
Die Bühne, auf der auch Mayet selbst gestanden hätte, von Mai an, zum zweiten Mal bereits als einer von 2 Jesusdarstellern. Eine Rolle, die ihm ins Gesicht geschrieben ist, mit seinen halblangen braunen Haaren und sanften Gesichtszügen. Und eine große persönliche Herausforderung, wie Mayet sagt.
Tatsächlich war das ganz schön anstrengend. Also was ich gelernt habe, man muss auch einfach seine Ruhepausen sich gönnen. Bei mir war es so, also ich war dann energetisch ziemlich durch am Ende des Passionsspiels und habe dann gleich weitergemacht. Also ich habe mir dann keine Auszeit gegönnt, keinen richtigen Urlaub gemacht, bin praktisch sofort wieder in den Job rein und habe dann praktisch im Jahr drauf gemerkt, ich würde sagen, also bin ich nah am Burnout vorbeigeschraubt. Und das ist was man eigentlich nicht will. Also ich war da nicht krankgeschrieben oder was, aber ich habe gemerkt, oh, ich muss irgendwie mehr auf mich achten, weil man steht natürlich total im Fokus. Man gibt viel, man macht viel und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da versucht, irgendwie in der Balance zu bleiben, also sich auch seine Freiräume nimmt, um dann wieder Energie zu tanken. Und ich dachte halt auch einfach vor 10 Jahren, dass die Kräfte unendlich sind und das sind sie einfach nicht. Also man weiß, man wird nicht jünger und ich glaube, das ist jetzt umso wichtiger, dass man da einfach auf sich schaut.
Und was macht das mit den Menschen insgesamt in Oberammergau? Alle Jahre wieder für einige Monate jemand anderes zu sein? Fragen, die mir Mayet an der Dorfstraße mitten im Ortskern beantwortet.
Die hier leben, aufwachsen, kommen sehr früh mit Theater in Kontakt, mit Musik, mit Chor. Es gibt die Holzschnittschule, wo also auch viel künstlerisch ausgebildet wird. Und bei uns schon
Musik und Chor, der Ort stellt seinen Schülern auch die Instrumente.
Für bestimmte Instrumente zahlt die Gemeinde 50% der Unterrichtskosten oder stellt auch ein Instrument zur Verfügung, weil man praktisch alle 10 Jahre einen guten Chor, ein gutes Orchester fürs Passionsspiel braucht. Also da wird wirklich sehr viel in der Jugendarbeit geleistet. Auch der Christian Stückler als Spielleiter, der macht schon mit den Kindern Krippenspiele und führt die Jungen praktisch ans Theater ran. Und das macht schon was mit dem Dorf. Und klar, also diese Holzschnitztradition, also ich selber, also mein Ururopa war auch Holzbildhauer, mein Vater ist Holzbildhauer, also ich komme schon auch aus so einer Holzschnitz-Dynastie. Selber arbeite ich am Theater. Aber ganz viele in Oberammergau arbeiten beim Film, beim Theater, weil man sehr früh praktisch mit der Kunst in Kontakt kommt. Und das ist, glaube ich, schon was Besonderes. Klar, und dann, was man halt hier hat, also das sind die Holzschnitzläden, die Lüftelmalerei, für was Oberammergau auch steht. Das ist schon was Einmaliges, das kann man schon so sagen, ja.
Und alle 10 Jahre bekleiden die unterschiedlichen Bürger die unterschiedlichen Rollen, die die Passion hergibt. Sie spielen zum zweiten Mal den Jesus. Was macht diese Rolle für Ihr Auftreten im Ort? Hat das irgendwas geändert? Werden Sie anders wahrgenommen?
Wenn man draußen ist, also wenn man in München ist, wenn man in Garmisch ist, die Leute einen ansprechen, erkennen, ja, wie ist es? Da ist es dann ein Riesenthema. Ja, du spielst ja den Jesus in Oberammergau. Hier im Dorf selber gehören da viele einfach dazu. Man geht gemeinsam auf die Proben. Man macht das zusammen und dann spielt halt der eine den Priester, der andere den Apostel und einer spielt den Jesus. Und dann ist das, sag ich mal, viel normaler bei uns.
In öffentlich-rechtlichen Talkshows ist es gang und gäbe, dass Schauspieler, die bestimmte Rollen gespielt haben, quasi für diese Rollen eingeladen und als Experten sprechen. Sie haben jetzt lange Zeit sich mit Jesus beschäftigt. Was hat das mit Ihnen gemacht und Ihrem Verhältnis zu Jesus und zum Glauben?
Also das ist natürlich schon, ist das im Wandel. Also je mehr man sich mit Jesus auseinandersetzt, also muss man schon sagen, also umso mehr Begeisterung habe ich eigentlich für Jesus entwickelt. Also ich muss auch sagen, wiederentwickelt. Also ich habe auch irgendwie schon auch eine kritische Distanz gehabt zur Kirche vor allem. Und das ist eben was schon was mit einem macht, wenn man dann sich damit nochmal auseinandersetzt. Was wollte Jesus eigentlich? Für was ist er am Kreuz gestorben? Was war seine Botschaft? Und das ist so stark und auch so wichtig, auch nach 2000 Jahren das zu erzählen. Also so einfache Sätze, die der Jesus sagt, also zur Nächstenliebe oder zur Feindesliebe, das ist einfach was seit 2000 Jahren wichtig ist und die Menschen seit 2000 Jahren nicht wirklich kapiert haben. Und dass Jesus aber auch für flache Hierarchien gekämpft hat, dass er die Tempelhierarchie abschaffen wollte. Also da, wenn man dann heute manchmal auf die Kirche denkt, sagt man, ah ja, ihr solltet euch manchmal mehr auf das Jesuswort konzentrieren und da wieder euren Fokus drauf legen. Also dann wäre vielleicht auch die Krise in der Kirche, die ja eindeutig da ist, vielleicht auch nicht so groß.
Jesus saves, he saves the homeless on the streets. Jesus saves, saves the afflicted, saves the meek. Jesus saves.
saves. He saves the hungry, saves the weak. Jesus saves, saves every soul that he can reach. Jesus saves, he saves the useful, leaves the obsolete. Jesus loves, he loves the underdog, he does. Jesus loves downtrodden sinners just like us. Jesus loves, he loves to hear the sound of pain just because. Well, he can't save you if you ain't one of us. The damned, the blind, the deaf that never walk again.
Sei uns gegrüßt, großmächtigster Judenkönig.
Kaifas, hör auf die Stimme deines Volkes. Sie wollen einen König? Und ich gebe ihnen einen König. Nach altem Herkommen werde ich zum Pessachfest einen Gefangenen losgeben. Ich werde dem Volk einen König schenken.
Sie werden sich glücklich fühlen, einen so schmucken König zu bekommen.
Pontius Pilatus will dem Volk einen König schenken, Jesus Christus. Und wenig später liegt der auf dem Boden, wird geschlagen von den Römern. Seine Geißelung, eine wichtige Szene des Passionsspiels. Zum vierten Mal neu interpretiert und neu geschrieben von Christian Stückel, seit 1987 verantwortlich für das Festspiel. Bei meinem Besuch waren die Proben in vollem Gange und Christian Stückel war unzufrieden mit dieser Szene.
In allen vier Evangelien wird Pilatus als die Figur dargestellt, die ja Jesus eigentlich freisprechen will. Und ich meine, bei allem, was wir heute historisch über Pilatus wissen, ist es eigentlich klar, dass er ein Schwerverbrecher war, dass der also quasi wegen seiner Brutalität sogar später von Israel abgezogen wurde. Und dass man eigentlich ganz klar sagen muss, also die Todesurteil der Sache war in die römische, also er wurde ans Kreuz geschlagen, am Kreuz hing die Aufschrift König der Juden. Also dass wir versuchen im Augenblick, den Pilatus, der sich seine Hände in Unschuld wäscht, zu einer anderen Figur zu machen. Und da müssen wir richtig schieben noch dran.
Sie machen das jetzt zum vierten Mal, haben zum vierten Mal die Passionsgeschichte neu geschrieben. In welchem Rahmen können Sie das tun? Wie weit können Sie da gehen und die Geschichte neu und anders erzählen?
Ich fühle mich eigentlich da drin völlig frei. Natürlich gibt es so einen bestimmten Rahmen, den man sich selber setzt. Es gibt so Situationen am Ölberg, es gibt Situationen im Abendmahl, wo wir einfach keine Texte von Jesus da haben. Also wir müssen manchmal Jesus-Sätze erfinden, dann in seinem Sinn erfinden. Aber letztlich fühle ich mich eigentlich völlig frei. Also wir merken es gerade im Augenblick bei der Gestalt des Judas, bei der Gestalt des Pilatus, aber auch bei Jesus, dass wir uns immer wieder die Frage immer wieder neu stellen müssen. Wer sind die Figuren? Was wollen die Figuren? Wo treibt es die Figuren hin? Und da gibt das Evangelium manchmal ganz wenig her und da muss man erfinden.
Das erste Mal haben Sie das als Mitte 20-Jähriger gemacht, jetzt sind Sie Mitte 50. Wie hat sich Ihre Sicht auf die Geschichte verändert seitdem?
Das ist schwer zu beschreiben, weil man im ersten Passionsspiel 1990 habe ich versucht, mal alles rauszuschaffen aus dem Text, was antisemitisch ist. Ich habe versucht, irgendwie so für mich die Figur klar zu kriegen. Ich war selber 25. Für mich war dann Jesus einfach auch ein 25-jähriger Revolutionär. Im letzten Passionsspiel 2010 habe ich versucht zu sagen, der ist ganz konsequent durch sein Leben gegangen. Der hat ganz klar gewusst, was sein Weg ist und für diesen Weg ist er ans Kreuz genagelt worden. Aber er hat es eher ruhig gemacht. Jetzt denke ich mir wieder, irgendwie hat sich unsere Welt verändert. Wenn ich so bestimmte Äußerungen bei der AfD oder solche Leute höre, dann denke ich mir, die Leute werden lauter. Also wird, glaube ich, beim nächsten Mal auch mein Jesus wieder lauter, der irgendwie ein bisschen so gegen diese Haltungen anschreien muss. Und mittlerweile denke ich mir manchmal, er ist auch ein großer Gescheiter an der Menschheit. Also man kriegt die Menschheit nicht dahin, dass sie besser wird.
Stichwort Veränderungen. Sie haben es eben angesprochen, seitdem Sie die Spiele leiten, haben Sie viel verändert. Ist Oberammergau, sind die Bewohner Oberammergaus da immer mitgegangen? Sind Ihnen immer gefolgt?
Ich habe mir manchmal ganz wenig Gedanken darüber gemacht. Ich bin einfach losgelaufen. Ich war nur beim ersten Passionsspiel, ich hatte eine Theatergruppe mit lauter jungen Leuten und mir war klar, diese Theatergruppe muss vorne dran stehen bei den Hauptdarstellern. bis dann der katholische Pfarrer gesagt hat, einer ist evangelisch, das geht so nicht. Und dann bin ich völlig irritiert gewesen, weil ich mir dachte, Entschuldigung, ich bin zwar selber katholisch, die Mehrzahl der Dorfbevölkerung ist katholisch, aber warum soll jetzt ein Evangelischer keine Rolle spielen? Und dann ging es los, dann war am Anfang die Auseinandersetzung um das Frauenspielrecht, dass verheiratete Frauen kein Teil vom Passionsspiel sein können. Das war mir klar, dass ich das nicht will. Ich wollte die Protestanten natürlich auch mit drin haben. Ich bin dann irgendwann losgezogen und habe gesagt, Entschuldigung, wir haben Religionsfreiheit. Jetzt spielen alle Moslems und alle, die aus der Kirche ausgetreten sind, auch mit. Wir haben am Text gearbeitet. Ich glaube, wenn ich mir viele Gedanken gemacht hätte, dann wäre es schwierig gewesen. Ich glaube, ich habe an vielen Momenten die Bevölkerung in Oberammergau überfordert, aber ich habe es einfach gemacht und mittlerweile kennt man mich und es gibt, glaube ich, immer noch welche, die damit Schwierigkeiten haben, weil sie in manchen Dingen einen Traditionsbruch sehen, aber ich glaube, dass es auch ganz viele Leute gibt, die einfach gemerkt haben, so eine Tradition, die muss in Bewegung gehalten werden, die muss ja immer wieder überdacht werden, die muss ja wieder neu gedacht werden und wir können uns nicht einfach an Traditionen festhalten und sagen, wir verändern nichts, sondern das muss immer wieder verändert werden und diese Veränderung gehen viele im Dorf mit.
In München haben Sie als Intendant des Volkstheaters mit Profis zu tun, hier mit Laienschauspielern. Was unterscheidet diese beiden Gruppen?
Ja, meine Profis in München sagen oft, dass sie merken, dass ich mit Laien sozialisiert bin, weil ich alles vormache, weil ich alles vorspiele, weil ich jeden Satz vorspiele. Die Berufsschauspieler mögen das manchmal nicht, aber ich kann nicht anders. Und deswegen gehe ich eigentlich mit Schauspielern, ob sie jetzt Laien sind oder ob sie Profis sind, relativ ähnlich. Natürlich merkt man ganz oft beim Laien, er hat es nicht gelernt, er weiß manchmal über seinen Körper nichts, er weiß nicht, wie weit der Körper auch Ausdrucksformen hat, die er nicht unbedingt alles mit der Stimme machen muss oder so. Oder Laien warten mehr ab, was ich von ihnen will. Der Profi legt mehr vor und sagt, ich zeig dir mal was, kannst du dann entscheiden, ob du es haben willst. Aber letztlich ist ja die Grenze zwischen einem guten Laien und einem schlechten Profi auch ganz eng und deswegen arbeite ich mit allen gleich.
Ich habe es heute Abend beobachten können. Sie stecken wahnsinnig viel Energie, auch in der vierten Auflage der Passionsspiele, in diese Proben. Sie machen diese Proben
heute
über...
Die Probe heute war furchtbar. Also weil ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, irgendwie ich komme nicht vorwärts. Und dann klemme ich mich ein und dann halt selbst mit Zuschauern wie Sie war es halt nicht möglich, mich von meiner Verspannung zu lösen.
Mir wäre das jetzt nicht aufgefallen. Mein Eindruck war einfach, Sie stecken ja wahnsinnig viel Energie rein und die Vorstellung, dass Sie das jetzt über 5-6 Monate tun und dann nochmal 5 Monate der Aufführungen, also insgesamt ein ganzes Jahr, in dem Sie so viel Energie in dieses Projekt stecken. Wie sieht es danach aus? Im Sport sagt man, nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Ja, das ist ja ganz eigenartig. Also bei mir ist ja die ganze Arbeit liegt eigentlich vor der Premiere. Also das ist auch der schönste Teil der Arbeit. Ich bin also mit den Schauspielern, ich mache das wahnsinnig gerne. Ich bin da, auch wenn ich wie heute das Gefühl habe, das geht nicht vorwärts, es bewegt sich nichts. Also ich kriege sie irgendwie nicht aufs Gleis und nicht aus der Kurve. Trotzdem mache ich das wahnsinnig gerne. Für mich ist dann oft so die Premiere, da geht schon der anstrengende Teil los, weil dann muss ich versuchen, Konzentration zu halten und dass die Leute es 110 Mal gut aufführen und muss dabei sein und dahinter sein. Und dann irgendwann wird das Passionsspiel zu Ende sein und es war jetzt schon 4-mal zu Ende und dann wird man auch nach wirklich 2 Jahren, 3 Jahren intensiver Auseinandersetzung mit dem Passionsspiel auch mal wieder durchschnaufen können und sagen, jetzt fahre ich mal wieder in Urlaub.
Nun ist alles anders gekommen. Der Urlaub muss warten, es stehen weitere Jahre der Um- und Neuplanung bevor. Mit Tränen in den Augen hatte Christian Stückel selbst die Verschiebung bekannt gegeben.
Und es ist tatsächlich so, dass wir jeden Tag 4.500 Zuschauer erwartet hätten in den Wirtschaften, in den Hotels. Zum Teil stehen wir mit fast 1.000 Mitwirkenden auf der Bühne. Wir sitzen gemeinsam in der Kantine, wir sitzen auf engstem Raum in den Garderoben. Und ich habe kein gutes Gefühl mehr gehabt. Wir verschirmen, wir werden irgendwann wieder weitermachen und wir sind guter Dinge. Gut, ist so. Danke.
Karwoche und Kontaktsperre. Was vom Passionsspiel in Oberammergau übrig bleibt, das war unser Thema heute im Wochenendjournal. Gleich geht es hier weiter mit Klassikpop etc. und dem Schriftsteller Wolf Wondratschek. Am Mikrofon war Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei waren.